Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung. Heute haben wir wieder die Freude, zu Gast zu sein in der schönen Landeshauptstadt Bayerns, konkret in München. Meine Gesprächspartner sind Oliver Scanlan und Lena Steininger von der Scanlan Steuerberatung. Unser Schwerpunktthema heute, fast namensgebend aus der Steuerberatung, Beratung, mehr als nur ein Ergänzungsgeschäft in der Steuerberatung. Wir wollen uns heute damit auseinandersetzen, wie man als Steuerberatung starken Fokus legt auf das Beratungsthema, für viele Kanzleien ja ein wichtiges Zukunftsthema. Aber bevor wir inhaltlich starten, ist es gute Tradition, auch in Bayern, dass ich natürlich die Teilnehmer und die Gesprächspartner hier vorstellen. Deswegen würde ich Frau Steininger und Herrn Scanlan bitten, uns einen kurzen Einblick zu ihrer Person, natürlich aber auch zu ihrer Kanzlei zu geben, bevor wir in die Inhalte reinstarten.
Mein Name ist Lena Steininger und ich bin seit 2018 bei Scanlan und Partner. Habe hier angefangen als Steuerassistentin. Habe dann meine Weiterbildung zum Steuerberater gemacht. Mein Examen habe ich in 2020 geschrieben und seit 01.01.2023 bin ich jetzt die neueste Partnerin in der Runde.
Ja, dann sage ich schon erstmal ein herzliches Hallo an alle Zuhörer und herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Oliver Scanlan, der Gründungspartner sozusagen der Kanzlei Scanlan Steuerberatung. Ich bin seit 2005 Steuerberater und habe meine Kanzlei aufgebaut aus dem Dachgeschoss meiner Doppelhaushälfte und bin quasi über viele Wege jetzt in die Arnulfstraße gekommen und sind wir jetzt zu vier Partner und 30 Köpfe in der Kanzlei tätig und hoffen, das auch noch lange sein zu können.
Auch schon, wenn man direkten Ausblick auf den Augustiner Platz hat, also Sie sitzen ja mitten in München, also in sehr zentraler Lage. Und was uns zusammengeführt hat, ist ja, dass Sie schon zum zweiten Mal sich am Wettbewerb exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung über den Landesverband in Bayern beworben haben. Da würde ich gerne die Frage anschließen, was hat Sie denn veranlasst, bewegt, sich bereits zum zweiten Mal dieser Herausforderung der Bewerbung und der Teilnahme zu stellen?
Ja, ich denke, das ist ein offenes Geheimnis in unserer Branche, dass das Thema qualifizierte, gute fachliche Mitarbeiter ein großes Thema ist. Wir versuchen seit langem und seit vielen Jahren schon sehr modern und sehr zielgerichtet und positiv mit Mitarbeitern umzugehen, diese zu gewinnen. Und wir haben festgestellt, muss auch nach außen getragen werden, das Ganze. Und letztendlich ist das ein Werkzeug dafür, dass wir zeigen können, dass wir nicht nur drüber reden, dass wir es nicht nur quasi plakativ nach vorn stellen, sondern dass wir das tatsächlich sind, was wir sein wollen, nämlich ein exzellenter Arbeitgeber und ein gutes Team.
Ein Punkt ist Ihnen auch wichtig, den wollen wir ja heute beleuchten. Das ist auch das Thema Ausrichtung der Kanzlei, also auch zukunftsfähig ausgestellt zu sein. Deswegen, wenn ich mal gleich zum Kernthema übergehe, wäre das für mich das Stichwort Kanzleistrategie. Sie haben sich auch als kleinere mittelständische Kanzlei dafür entschieden, ganz bewusst und auch ganz gezielt größere Mittelstandsmandate anzugehen und auch diese bei sich in die Betreuung zu nehmen. Das ist noch nicht in vielen Kanzleien ihrer Größenordnung Standard. Deswegen, ich frage mal sehr direkt, auch sehr persönlich, welche strategischen Überlegungen folgt denn dieser Schwerpunkt in der Ausrichtung der Kanzlei? Es gäbe ja auch durchaus andere Handlungsoptionen, aber Sie haben sich ja ganz bewusst für diesen Weg entschieden.
Ja, ich glaube, die ganze Welt spricht, wenn ich da mal kurz für mich reden darf, die ganze Welt spricht über KI oder AI oder was auch immer und Automatisierung und was da alles dazugehört. Bis dahin, dass man sagt, dass gewisse Berufe, insbesondere unser Berufsstand, davon schwerpunktmäßig betroffen sein soll. Da habe ich so meine Zweifel. Wir wissen eins, dass wir natürlich diese rudimentären Tätigkeiten, die uns die Mitarbeiter, unsere wertvollen Kräfte sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, dass man die automatisieren muss, damit wir die Zeit haben, quasi für gute, hochqualifizierte Beratungsmandate und unseren Berufsstand dann auch geben können, was in der Namen der Name aussagt, dass wir ein Beratungsunternehmen sind. Das ist eigentlich der Grund, weil ich überzeugt bin, dass in den größeren und mittelständischen Betrieben der Beratungsbedarf extrem hoch ist und auch die Nachfrage nach Beratung und nach Lösungen, die möglicherweise auch nicht ganz einfach sind, enorm hoch ist. Und das ist so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, auf das wir uns da so fokussiert haben und ja, das auch ganz gut zu funktionieren scheint.
Genau, der Beratungsbedarf ist sehr hoch und unser Beratungswille ist ja auch sehr hoch. Ich glaube, jeder Mitarbeiter ist ja eher darauf aus, wirklich seinen Beitrag zu leisten und herausfordernde Aufgaben zu haben und nicht nur das Standardgeschäft. Deswegen ist es da auch für die Mitarbeiter gut, wenn es anspruchsvolle Aufgaben sind, damit man sich selber weiterentwickeln kann und selber seinen Weg weiterverfolgen kann.
Es ist auch schön von Ihnen zu hören, Frau Steininger, wenn ich das so sagen darf. Jüngere Kollegen, die haben ja ihren Werdegang geschildert, also die auch auf den Weg konsequent in die Steuerberatung, ja, als Funktion gegangen ist, dann auch in die Partnerschaft. Und trotzdem an die Frage an Sie beide ein bisschen kritisch reflektiert. Sie will dann ja in einem Revier, was man vermeintlich den Großkanzleien zuweist, manchmal sogar nur den berühmten Big Four. Deswegen mal die Frage, die sicherlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Was ist denn notwendig, um als Steuerberater in Ihrer Größenordnung gerade auch diese mittelständischen Unternehmen, die Sie angesprochen haben, also den größeren Mittelstand, als Mandanten gewinnen zu können?
Ja, als allererstes ist da eine hohe Qualifizierungsdichte in den Mitarbeitern natürlich notwendig. Und damit wir natürlich die Qualität auch darstellen können. Und ja, natürlich sind die Big Four immer die ersten Adressen, an die man denkt, wenn es um solche Themen geht. Aber aus Erfahrung zeigt mir, dass die 10 Mandate der Big Four unsere Zielmandate sind und die immer sehr unzufrieden sind, weil die Fluktuation und das Werteverständnis in diesen Gesellschaften immer noch so in den 90er Jahren hängen geblieben ist, dass sie kaum relevante Ansprechpartner über einen längeren Zeitraum haben, dass das Wissen in den Unternehmen dann auch entsprechend schwierig ist vorzuhalten und dass sie sich da doch nicht so gut betreut fühlen. Und bei uns ist es halt dann so, dass wir halt zielgerichtet mit fachlichen Mitarbeitern und auch mit Partnerbetreuung da die gleichen Dinge abwickeln können. Weil letztendlich ist es ja keine Zauberformel, es ist Steuerrecht. Das können die Großen genauso wie die Kleinen oder die mittleren Unternehmen. Was man liefern muss, ist Zuverlässigkeit und natürlich eine hohe Wissensqualität. Das ist, glaube ich, unbenommen.
Ich würde trotzdem den Punkt gerne nochmal in einem anderen Aspekt nachgeben. Wie weit ist es notwendig, da auch aktiv auf Sichtbarkeit zu gehen oder noch deutlicher formuliert, solche Kunden für die Kanzlei zu akquirieren, weil viele Steuerberatungen ja im Moment immer wieder schildern, wir werden überrannt von Anfragen, sicherlich aus meiner persönlichen Betrachtung, auch von vielen C- und D-Mandate, aber wenn wir jetzt über den Kundenkreis sprechen, Mandantenkreis sprechen, den Sie gerade erwähnen, ist da auch Vertrieb notwendig?
Das ist eine gute Frage. Eigentlich ist unser gedanklicher Schwerpunkt, die Mitarbeiterkapazität permanent aufzubauen und auch die Qualität in den Mitarbeitern aufzubauen, um es bewältigen zu können. Natürlich ist man als Partner in der Kanzlei in vielen Netzwerken unterwegs, wo man andere Unternehmer kennenlernt, da kommt man ins Gespräch. Also ich würde fast sagen, aktiver Vertrieb ist das nicht. Das ist eine gewisse Sichtbarkeit, die man natürlich hat, indem man, wie viele anderen Kollegen, auch in verschiedensten Netzwerkorganisationen eingebunden ist. Und dann kommen irgendwann diese Anfragen und dann sieht man die überraschten Gesichter, dass man das auch kann und dass man das auch macht. Und dann dauert es meist nicht lang, bis der erste Testballon gestartet wird und dann ist es eigentlich ein Selbstläufer. Dann müssen wir sehen, dass wir die Kapazitäten auch zur Verfügung stellen können. Das ist eigentlich der viel größere Challenge in dem Bereich.
Nochmal im Laufe des Gesprächs nochmal vertiefen, aber ich würde gerne das nochmal festhalten, schon die Notwendigkeit zu einer klaren Sichtbarkeit, ja, um auch in dem Segment als Berater wahrgenommen zu werden. Sie haben gerade das Thema Kapazität angesprochen, aber in den vorigen Ausführungen auch sehr stark das Thema Qualifikation Ihrer Beschäftigten angesprochen. Gibt es da Schwerpunkte? Sind das formale Abschlüsse? Oder ist das ein bestimmtes Branchen-Know-how, wenn Sie auf die Qualifikation gucken, um eben ja auch in der Breite Beratung oder Beratungsleistungen und Betreuungsleistungen liefern zu können? Können Sie da den Zuhörern und Zuhörern noch ein bisschen Einblick geben?
Also ich würde sagen, es ist alles vertreten. Natürlich hat jeder seine Stärken und seine Schwächen. Wir haben intern unsere Prozesse so aufgebaut, dass es für jeden unserer Mitarbeiter und auch neuen Mitarbeiter möglich ist, sich das benötigte Wissen und sich die nötigen Strukturen anzuarbeiten, dass man die Aufgaben effizient und qualitativ hochwertig erledigen kann. Natürlich haben wir jemanden, der spezialisiert auf Fachbereiche ist oder jemanden, der mehr Aufträge einfach in einem Bereich hat, weil sie ihm auch Spaß machen. Und es ist ja auch ein Win-Win, wenn die Mitarbeiter anspruchsvolle Aufgaben haben und sich da selber weiterentwickeln können, Wissen zusätzlich aufbauen können und die Mandanten dann eben eine qualitativ gute und zuverlässige Bearbeitung bekommen.
Vielleicht kann ich noch flankierend dazu sagen, also wir haben natürlich auch strukturierte Weiterbildungs- und Entwicklungsprozesse für unsere Mitarbeiter, die wir quasi von internen Workshops über alle möglichen Fortbildungsangebote, die wenn die Mitarbeiter nutzen können und auch sehr stark nachfragen, natürlich denen zur Verfügung stellen, dass wir einen Schulungsplan in der Kanzlei aufgestellt haben, dass der übers Jahr immer wieder angepasst wird, dass wir aktiv natürlich auf die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen zugehen, die sich qualifizieren wollen, dass wir denen die Möglichkeiten geben, sich die Qualifikation anzueignen, die Abschlüsse zu tätigen. Die Lena ist ja letztendlich ein gutes Beispiel davon, dass man sozusagen jegliche Art von Weiter- und Fortbildungswillen auch von uns unterstützt und gefördert wird, damit wir dann natürlich diese Qualität in der Mitarbeiterschaft bekommen, dass solche Mandate oder auch schwierige Themenkomplexe abgewickelt und abgearbeitet werden können, qualitativ hochwertig natürlich.
Einen wichtigen Erfolgsfaktor ja gerade auch nochmal angesprochen, also ohne notwendige Qualifikation darf man sich, glaube ich, nicht auf dieses Feld vortrauen. Nehme das mal so für mich als kurzes Resümee mit. Würde gerne noch, bevor wir nochmal auf das Personalthema zu sprechen kommen, auf das Thema Gewinnung und Ausbildung noch einen anderen Punkt beleuchten, der, glaube ich, den einen oder anderen Berufskollegen für Ihnen auch mal ein bisschen abschreckt. Wir haben ja die wunderbare Gebührenordnung, an der kann man sich wunderschön orientieren, ähnlich wie bei den Architekten und Ingenieuren und den Planern. Aber wenn ich ja in der Beratung bin, dann ist das ja nicht immer nur nach Gebührenordnung abzurechnen, sondern du brauchst ja andere Überlegungen zur Preis- und Honorargestaltungen. Wenn ich Sie nochmal auch sehr persönlich fragen darf, wo sehen Sie da die größten Herausforderungen und Stolpersteine in der Gestaltung der Preise und Honorare?
Gar keine. Ganz kurz und deutlich. Transparenz ist das wichtige Schlagwort an der Stelle. Wir haben natürlich Honorarvereinbarungen über Projekte und generell über unsere Tätigkeiten, wo ganz transparent alle Preisfindungen letztendlich geregelt sind. Und das ist die Grundlage von allen. Jeder weiß genau, was einen erwartet und jeder weiß genau, was es ihn kostet oder kosten wird oder welcher Budgetrahmen zu erwarten ist. Und von daher ist es in meinen Augen selbstverständlich, so wie man sich von Handwerkern ein Angebot holt, so wie man in Läden Preisauszeichnungen sieht, so ist es bei uns auch, dass ganz klar geregelt ist, wie sich die Honorierung von uns zusammensetzt. Also wir sehen da überhaupt keine Herausforderung, tatsächlich nicht. Das haben wir seit fast Jahrzehnten, kann man schon fast sagen, dass wir mit Honorarvereinbarungen arbeiten und das ganz transparent halten, wie diese Prozesse sind. Und dann gibt es auch relativ wenig Probleme an dieser Front.
Sind es ja nicht immer nur, wenn ich das mal von außen sagen darf, nicht immer dann nur gefühlt niedrige Preise. Und wir erkennen das in unserer Beratungspraxis immer wieder, wenn wir in Kanzleien sind, dass das schon ein Thema ist, auch höhere Preise durchzusetzen oder bestimmte Preisvorstellungen durchzusetzen. Und da gibt es auch immer wieder die Reflexion auf, wie weit das auch von den Mitarbeitern denn mitgetragen wird. Ich sag mal, positiv, offensiv auch Preisgestaltung beim Kunden zu untermauern oder das auch aktiv zu platzieren. Im Gegenteil. Kennen Sie das Problem oder sagen Sie, das begegnet uns gar nicht?
Verhandelt wird natürlich immer, aber wir fahren ganz bewusst eine Hochpreis-Honorarstrategie und keine Niedrigpreis-Honorarstrategie, weil wir sagen, dass wir einen gewissen professionellen Ansatz haben und umso größer das Unternehmen wird, umso professioneller wird auch diese Art der Zusammenarbeit. Und deswegen sind wir tatsächlich eher, dass wir sagen, wir gehen eher höherpreisig in die Verhandlung hinein. Und jeder gute Unternehmer wird natürlich immer ein bisschen über Honorar verhandeln. Aber das muss man, das wissen wir ja selbst, das muss man natürlich mit berücksichtigen. Aber am Ende des Tages ist es eigentlich kein großes Thema, weil letztendlich geht es ja nicht um den Preis, sondern um den Wert. Also wenn etwas seinen Preis wert ist, dann ist es egal, was es kostet. Weil wenn es billig ist, verliert einer. Wenn es teuer ist, verliert auch einer. Nur die andere Seite. Und wenn es seinen Preis wert ist, dann ist es egal, was es kostet, weil sonst wird jeder Dacia und nicht Porsche fahren. Entschuldigung für den Werbeblock.
Aber ich sehe ja nicht nur in der Automobilindustrie unterwegs. Ich glaube, da können wir wieder entspannt alle miteinander umgehen, aus Kanzleien. Vielen Dank da auch für die klare Positionierung. Ich denke, das gibt dem einen oder anderen Zuhörer auch nochmal einen Impuls, das vielleicht auch mal aus dem Blickwinkel für sich zu betrachten. Sie waren schon im ersten Teil des Gesprächs sehr stark auch nochmal, glaube ich, auch geprägt durch die aktuelle Situation. Wir haben es angesprochen, Arbeitsmarkt, sehr nachfrageorientiert. Also spielt das Thema Personalgewinnung natürlich auch in Ihrer Kanzlei eine große Rolle. Denn die Umsetzung der Geschäftsstrategie kann ja nur mit den richtigen Mitarbeitern gelingen. Was ist Ihnen denn da besonders wichtig als Akzent oder als Besonderheit auch in der Personalgewinnung? Vielleicht auch mit Blick auf die Außenwirkung, die Sie als Kanzlei erzielen wollen.
Vielleicht darf ich noch mal einen Schritt zurück, weil Sie haben jetzt gerade eine Steilvorlage gegeben, gerade zum Thema Honorar noch mal. Es bedingt sich gegenseitig, wenn ich top qualifizierte Mitarbeiter haben möchte und diese Erwartungshaltung meiner Mitarbeiter, dass sie sich qualifizieren können und dann auch qualifiziert sind, dann ist natürlich gleichzeitig die Erwartungshaltung der Mitarbeiter, dass sie ordentlich vergütet werden. Das ist eine Selbstverständlichkeit und da haben wir intern ganz transparente Prozesse auch gestaltet. Das bedeutet, wenn wir zu niedrige Honorare verlangen würden, dann würden wir nicht auskömmlich arbeiten können. Wenn wir nicht auskömmlich arbeiten können, dann können wir nicht die hochqualifizierten Mitarbeiter den Mandanten zur Verfügung stellen. Also deswegen bedingt sich das schon gegenseitig selbst. Und deswegen, wenn man möchte, dass man eine gute Qualität von Top-Mitarbeitern bekommt, dann ist das Honorar, glaube ich, auch ein Baustein dessen, dass man ein auskömmliches Honorar vereinbart. So, jetzt müssen Sie mir noch mal weiterhelfen. Jetzt war es als nächstes war es die Personalgewinnung, oder?
Ja, aber ich glaube, es war noch mal eine gute betriebswirtschaftliche Herleitung auch auf das Thema Personalgewinnung. Wir haben ja gesagt, wir suchen auch nicht jeden, wenn ich das mal so für mich zusammenfassen darf, sondern wir achten auch, wir brauchen gute qualifiziertes Personal. Und da wäre für mich noch mal wichtig, wo legen Sie da Akzente? Vielleicht auch in dem Aspekt der Außenwirkung zu sagen, wie werden wir denn auch mit unserem Profil gut wahrgenommen, wenn wir die richtigen Personen, ja, Beschäftigten für unser Unternehmen, für unsere Kanzlei gewinnen wollen?
Also das ist ein Schlagwort in meinen Augen, Sichtbarkeit. Also ich glaube, unsere Zunft hat ein großes Problem. A, ist unser Berufsstand nicht so, in der Außenwirkung wird er nicht so wahrgenommen als ein spannender Berufsstand, was er tatsächlich ist. Es sind hochspannende Tätigkeiten, die wir haben. Und zweitens glaube ich, die Sichtbarkeit, dass nicht nur gesprochen wird, dass wir Dinge tun und was wir alles tun für Mitarbeiter, für Qualifikation, für Motivation, für Digitalisierung, für Mandatsgewinnung, für alle möglichen Dinge, sondern dass es transparent und verfolgbar ist. Also wir bauen da in unserer Social-Media-Strategie und auf unserer Homepage die Dinge so nach, dass man letztendlich definitiv nachverfolgen kann, dass die Mitarbeiter in Fortbildung gehen, dass wir digitale Kanzlei der DATEV seit der ersten Stunde sind, dass wir unsere Prozesse nachziehen, dass wir die Weiterbildung fördern, dass wir Kanzlei-Events haben und so weiter und so fort, dass der Zusammenhalt im Team da ist, dass die Mitarbeiter auch mal einen Feierabend zusammen verbringen und auf ein schönes Essen oder ein Glas Wein gehen. Also all diese Dinge kann man in einem Bewerbungsgespräch mit Sicherheit als Chef immer ganz gut nach vorn bringen. Nur ich glaube, jeder halbwegs gute Unternehmer wird das tun. Das Problem der Mitarbeiter auf der anderen Seite ist, ob das denn so stimmt. Und unser Ziel ist, das sichtbar zu machen, es zu dokumentieren, dass wir so sind, wie wir sind, dass wenn der Mitarbeiter sich bei uns bewirbt und sich in unsere Kanzleiräume bewegt, dass er sieht, die sind wirklich so verrückt, wie sie immer tun. Und eigentlich kenne ich die schon alle. Das ist, glaube ich, so ein bisschen eine vertrauensbildende Maßnahme, an der wir verstärkt arbeiten.
Genau. Und Bilder bleiben ja auch oft ein bisschen besser im Kopf als nur Worte. Deswegen versuchen wir schon auf unserem Instagram-Profil so viel Einblick in unsere Vorzüge zu geben, die wir haben. Weil ich glaube, also in unserer Branche einen Standardjob mit Standardvergütung, Standardarbeitszeiten, da muss sich keiner Sorgen machen. Den bekommt er auf jeden Fall. Nur unsere Vorzüge, die wir eben haben, dass wir ein tolles Team haben, dass wir wirklich hochspannende Aufgaben haben, dass wir eine gute Vergütung haben, das muss eben auch ein bisschen gezeigt werden. Weil nur so können wir uns eben davon abheben.
Hat ein klares Plädoyer an die Zuhörer und Zuhörer, an den Berufsstand zu sagen, wir dürfen uns mehr trauen für die Zukunft. Stichwort Zutrauen. Ich stelle einfach mal auch eine Frage im Hinblick gerade auf Ihr Geschäftsmodell und Ihre Ausrichtung. Inwieweit sind denn auch akademische Kräfte und nicht wie sehr häufig, also nur über den Weg der Berufsausbildung, Nachwuchskräfte für die Scanlern-Steuerberatung eine Option und auch eine Zielgruppe?
Ja, eine ganz große ist. Wir haben natürlich festgestellt, dass der klassische Bewerbermarkt austrocknet und immer mehr austrocknet. Und letztendlich die akademischen Berufe, die haben ja durch den Abschluss ihre Studiengänge zumindest mal den Nachweis erbracht, dass sie eine sehr gute Lernkurve haben. Und wir versuchen das so ein bisschen in einem strukturierten Prozess, dahin zu führen, dass sie innerhalb von 3 Jahren in die Steuerberaterprüfung gehen können, nicht müssen, wenn sie denn wollen. Und wir führen sie da quasi 3 Jahre in verschiedensten Programmpunkten dahin durch, dass sie quasi nach dem Studium es gar nicht verlernen, weiterzulernen, sondern sich aktiv auf diesen Beruf vorbereiten. Und das hat natürlich auch einen guten Effekt, weil letztendlich kommen sie viel schneller in Verständnis unserer Themen hinein, die ja doch nicht so einfach und unkomplex sind. Meine Tochter, die hat mit mir immer gestritten, die ist mein größter Kritiker, die hat immer gesagt, nimm doch jemanden von der Uni. Ich habe immer gesagt, das sind die teuersten Lehrlinge, weil die haben zwar den Abschluss, aber sie können unseren Beruf noch nicht. Und sie hat mich dann immer geschimpft, dass ich so eine bösen Äußerung mache. Und sie ist jetzt bei einem Kollegen in der Steuerkanzlei und jetzt hat sie mir bestätigt, dass sie doch noch relativ wenig kann. Aber auch diese Kanzlei ist relativ weit, ist auch ein Träger des Arbeitgebersiegels, mit dem habe ich mich bei der letzten Verleihung unterhalten. Auch die führen genau diese Akademiker in den strukturierten Prozess zur Steuerberatung hin. Und ich finde, dass das ein Weg ist, der A zeigt, dass es ein spannender Beruf ist, weil das haben die schon mal gehört in ihren Studiengängen. Zumindest war es bei meiner Tochter so, die hat gesagt, Papa, guck mal, das habe ich gelernt, sag ich, das machen wir auch. Ach so, das ist ja spannend, das ist ja cool. Erst da hat sie verstanden, dass dieser Beruf ein toller Beruf ist. Und ich glaube, man darf und sollte dieses Potenzial auch nicht verschenken. Man muss nur den richtigen Weg finden, dass man natürlich dieses Dilemma der Erwartungshaltung natürlich dieser jungen Menschen, weil sie doch ja schon diesen Abschluss haben, und der Fähigkeiten, die sie in dem Moment besitzen, nicht enttäuscht und das da hin entwickelt. Aber grundsätzlich sind das natürlich tolle Mitarbeiter. Von daher kann ich da nichts entgegensetzen. Und die Lena ist ja das beste Beispiel. Die sitzt ja neben mir als Partnerin.
Genau, also mein Weg ist es ja über die Uni. Ich habe 2014 meinen Abschluss gemacht in Business Administration and Economics. Da war ein bisschen Steuern mit dabei. Ich fand es eigentlich ganz spannend. Alle meine anderen Kommilitonen nicht. Ich weiß nicht, woran das jetzt lag. Aber wollte dann eben auch in eine Steuerkanzlei gehen und habe dann auch Glück gehabt, eine zu finden, die sich mir dann angenommen hat und mir die ganzen Prozesse, die ganzen Kommunikationswege und alles zu erklären. Weil ich glaube, das ist schon wichtig in der Theorie. Man hat im Studium natürlich einen Einblick in Steuerrecht gewonnen. Man kann die Gesetze lesen, man hat gelernt, worauf man achten soll. Aber wie es in der Praxis umzusetzen ist, ist natürlich ein ganz anderes Thema. Das lernt man eben in so akademischen Ausbildungen nie wirklich. Und da ist es eben wichtig, dass in den Kanzleien dann der Platz ist, wo man das gelehrt bekommt, noch zusätzlich. Und bei mir, also hat es sehr gut funktioniert. Ich bin dann an meinen Aufgaben gewachsen und je mehr man dazulernt, desto besser wird es.
Die deutliche Überzeugungskraft, die in Ihren Worten liegen, also die geht ja, glaube ich, an alle Zuhörer und Zuhörer zu sagen, man darf sich da mehr zutrauen als Branche und auch neue Wege gehen. Also ich glaube auch realistisch das Thema Erwartungsmanagement, Erwartungshaltung gut klären. Da machen Sie so viel Zuversicht. Deswegen meine Schlussfrage an Sie, wenn Sie noch mehr Zukunfts- oder Aussicht und auch Zukunftsorientierung Ihren Kollegen mitgeben können und wollen, meine Schlussfrage lautet, welche Empfehlungen haben Sie denn für den Berufsstand, sich noch mehr dem Thema Beratung, nicht nur der Deklaration, also der klassischen Buchhaltung, zuzuwenden, damit noch mehr Kanzleien, auch gerade mittelständische Kanzleien, diesen Weg finden können?
Ja, der erste Appell ist, wenn wir nicht ausbilden, dann werden wir auch keine zukünftigen Arbeitskräfte finden. Das ist ein ganz großer Appell, dass man das tun sollte. Das zweite, glaube ich, ist ein Riesenthema. Wir sollten konsequent alle Möglichkeiten und alle Werkzeuge und alle Tools nutzen, die Automatisierung befördern, damit wir automatisieren können, weil eins ist doch ein Riesenthema bei uns im Berufsstand. Wir wissen fast nicht mehr, wie wir die Arbeit bewältigen sollen. Es geht nicht um die Mandate momentan, sondern es geht um die qualifizierten, guten Mitarbeiter, die wir suchen. Und deswegen müssen wir uns von allen Ballast befreien, der dazu führt, dass wir aufgehalten werden mit Tätigkeiten, die einfach automatisiert werden können. Und wenn wir das schaffen, dann bin ich überzeugt, dass wir bestimmt ein Drittel an Kapazitäten finden. Und wenn man sich das mal so anschaut, ist genau das, was die Lücke am Arbeitsmarkt ist von unseren Fachkräften. Und dann hätten wir zumindest mal eine kurzfristige Lösung dafür gefunden, dass wir mehr Kapazität und Zeit haben, uns der originären Aufgabe der Beratung und des Sparringpartners, des Mandaten und Mandanten zuzuwenden. Und deswegen bin ich auch ganz optimistisch, dass die KI A nicht unsere Berufsstände wegrationalisiert, sondern sie wird sie verändern, natürlich. Aber ich kann mich daran erinnern, als ich gelernt habe, da hat man noch irgendwelche Kontenblätter in irgendwelche Kisten sortiert und da hat man mir erzählt, dass vorher irgendwelche Klatten ausgefüllt wurden und Löhne per Hand ausgerechnet wurden. Und der Steuerberatermarkt ist deswegen nicht kleiner geworden, wenn ich da heute zurückblicke. Also, und ich bin fest davon überzeugt, dass das auch in Zukunft so sein wird. Die Aufgaben werden sich anpassen, aber sonst mache ich mir da keine großen Sorgen.
So. Alles gesagt.
Alles gesagt. Schönes Schlusswort. Ich bedanke mich für ja, sehr persönliche Einsichten. Ich glaube auch sehr klare Statements, die Zuhörer und Zuhörer aus dem heutigen Podcast auch mitnehmen können. Nochmal ein herzlichen Dankeschön an München. Ja, und gute Zeit für Sie. Vielen Dank.
Danke.
Wir sagen auch Danke. Schöne Zeit.